Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Und hallo sollte man auch sagen. Das ist immer gut zur Begrüßung. Genau. Also wir besprechen heute zwei Alben, wie immer, wie ihr es von uns kennt. Zuerst geht es um Mal, der dänisch-türkischen Band Aisey. Da sind wir ja zwischen Indie-Pop und Psych-Rock. Das Album erscheint am 27. März. Außerdem hören wir uns Sphere's Collapser des US-amerikanischen Musikers Stephen O'Malley an, bekannt von Sun O. Da geht es dann eher in Richtung Drone und Avantgarde, da wird es ein bisschen anstrengender. Ich hoffe, ihr haltet durch, denn danach gibt es dann wieder ein kleines philosophisches Diskussionsthema. Heute widmen wir uns den Themen Natur, Mars und Grenzen. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es dann noch ein Bolton Helles.
So nämlich. Mhm.
Ja, das wird spannend heute. Deswegen übergebe ich direkt mal, wie immer, an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt ohne Umschweife mit Aisey und dem Album Mal und mit einer Band aus Kopenhagen tatsächlich. Eigentlich aus Aarhus, aber jetzt eben in Kopenhagen ansässig. Und es handelt sich um sogenannte, ja, man nennt das so Folk oder World Music. Es handelt sich um ein Trio. Und im Zentrum dieses Trios steht die Sängerin und Songwriterin Luna Ershahin, die eine dänische Mutter und einen kurdischen Vater hat. Und diese biografische Mischung prägt nun auch den Sound und die Themen dieser Band. Die Musik der Band verbindet europäische Instrumente mit anatolischer Folkmusik. Es handelt sich um das dritte Album der Band. Es erschien im März 2026, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr und auch an diesem Tag. Wenn ihr diese Sendung also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hört, dann ist es heute erschienen, nämlich am Freitag. Es knüpft zwar thematisch an die bisherigen Alben an, geht aber noch stärker ins Politische und ins Persönliche. Es geht also um politische und persönliche Geschichten. Es geht um Identität, es geht um Aktivismus, es geht um Zugehörigkeit. Der Titel des Albums bezieht sich auf die Aktivistin Malala Yousafzai. Und zwar ist es so, dass Luna Ershahin ließ sich von Malalas Autobiografie inspirieren und setzt die symbolische Beziehung zu Mahsa Amini, das ist eine iranische Kurdin, deren Tod 2022 weltweite Proteste auslöste. Ja, mal wieder was ganz anderes, ne?
Wirklich ganz anders, ja. Super spannend, diese Mischung aus diesen anatolischen Instrumenten, europäischen Klängen, auch Synthesizer immer wieder. Ganz oft wird es richtig schön poppig und auch durchaus tanzbar und einfach angenehm. Es ist aber nie irgendwie langweilig Bubblegum-Pop oder sowas, den man auch im Hintergrund hören könnte, sondern es ist immer was man sehr bewusst hören kann, was etwas ausdrücken will, was auch viel ausdrückt, was Atmosphäre schafft. Also, und das halt mit diesen ganz unterschiedlichen Einflüssen habe ich auch, glaube ich, ich bin relativ sicher, zumindest für die Sendung auch noch nie gehört. Diese Mischung definitiv nicht, was ganz Neues. Und das macht es halt auch so vielschichtig, nicht nur, weil es jetzt für mich irgendwie mit anderen Hörgewohnheiten so viel Neues gibt, sondern auch einfach, weil da so viele Genres und Traditionen zusammengewebt werden. Das war so das Wort, was ich mir häufiger aufgeschrieben habe während des Hörens, weil es nie irgendwie aneinandergereiht wirkt, sondern wirklich immer miteinander verwoben. Man merkt, dass diese unterschiedlichen kulturellen Wurzeln auch wirklich in einer Person irgendwie zusammenlaufen und damit quasi eine neue Identität bekommen. Und das gilt auch für diese Musik. Die haben eine eigene neue Identität, auch wenn man verschiedene Einflüsse irgendwie raushören und identifizieren kann. Aber das ist nicht einfach nur zusammengebaut. Das ist wirklich miteinander verwoben und mehr als die Summe seiner Teile. Ich finde immer schade, diesen Begriff Weltmusik. Ich hoffe, dass wir irgendwann da nochmal ein bisschen was anderes für finden. Klar, es beschreibt irgendwie diese Vermischung von unterschiedlichen lokalen und kulturellen Wurzeln. Aber nur weil es jetzt nicht westeuropäisch ist gerade, muss es nicht immer alles automatisch Weltmusik sein. Finde ich in diesem Fall, gerade weil man so viele andere Genres auch einfach raushören kann, die natürlich die Band genauso prägen. Auch der Wechsel zwischen den Sprachen, den fand ich sehr spannend, dass ich, obwohl ich keine der gesungenen Sprachen, glaube ich, spreche, immer mal wieder Dänisch raushören konnte. Und diese Mischung aus diesen anatolischen Klängen mit den dänischen Worten, die ist in meinem Kopf so wild, das hat allein das hält schon die Aufmerksamkeit, weil das so unerwartet einfach ist. Ja, also super spannend. Und dann hört man natürlich auch genauer hin und dann hört man auch die musikalische Vielfalt sehr genau, weil das Hirn so auf, nicht auf Alarm, sondern auf Bereitschaft quasi ist. Ja, tolle Sache.
Ja, also finde ich auch. Also wir haben es ja auf der einen Seite mit diesem anatolischen Folk zu tun und auf der anderen Seite so ein bisschen mit nordischem Pop und Folk-Elementen, elektronische Beats und Synthesizer und eben traditionelle Instrumente wie zum Beispiel die Saz. Das ist ein Instrument, das gehört zur Gruppe der Langhalslauten, habe ich mir sagen lassen. Im Vorfeld dieser Sendung habe ich das recherchiert, die vom Balkan bis Afghanistan verbreitet sind. Und unter anderem in der Musik der Türkei, der kurdischen, iranischen, armenischen und aserbaidschanischen Musik und in Afghanistan gespielt wird. Dieses Instrument ist tatsächlich auch sehr präsent in den Stücken, aber auch Duduk. Und Duduk kennen wir ja schon, das haben wir schon in Bremen gehört. Lyrisch geht es um Aktivismus und politischen Mut, es geht um Frauenrechte und Widerstand gegen die Unterdrückung, Migration und kulturelle Identität und Heimat als emotionalen Ort. Die Musik wird die HörerInnen wohl am ehesten an türkische Musik erinnern, denke ich mal so. Damit verbindet man das, glaube ich, so ein bisschen. Also an die Musik, die man vielleicht so ein bisschen aus dem ein oder anderen Urlaub kennt oder vielleicht auch aus dem ein oder anderen Restaurant. Es erinnert allerdings nur fern an eben diese. Denn die Musik ist natürlich viel mehr, hast du ja gerade auch schon gesagt. All das sind ja nur Stereotypen irgendeiner Musik, die einfach adaptiert wurde. Wir haben es hier mit ernsthafter Musik zu tun. Schließlich handelt es sich ja auch um eine ernsthafte Band. Da muss man sagen, der Bass treibt die Stücke sehr hübsch, das ist mir sofort aufgefallen. Mhm. Und auch die Percussion trägt ihren Teil dazu bei, dass man immer mal wieder anfängt, mit dem Fuß zu wackeln, finde ich. Und das einzige Stück, was ich verstehe, ist Küche Kanim, weil das auf Dänisch ist. Und da geht es um Emanzipation, da geht es darum, ein Mann sieht Luna Ershahin in einem Video und ärgert sich, dass sie sich nicht rasiert hat. Und er würde ihr sogar Geld zahlen, damit sie das tun würde. Hier geht es also darum, dass Frauen einfach sind, was sie sind und nicht, was Männer gerne hätten. Oder überhaupt irgendwer gerne hätte. Also insgesamt finde ich ein wirklich erfreuliches Album, gut produziert. Europäische Instrumente wie Bass, Gitarre und Schlagzeug werden eben mit diesen anatolischen Instrumenten gemischt und zusammengebracht. Es umgreift mal wieder die Kulturen und es hat Dringlichkeit. Das muss man klar sagen. So, und dieses Album ist, wenn ihr das, wie gesagt, zum Erscheinen dieser Sendung hört, heute erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Sendung in diesem Jahr, im Jahre 2026. Und deswegen dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das war ein richtig tolles Album und erschreckenderweise im Kontext dieses bisher auch schon hervorragenden Jahres nicht unter meinen Alben des Jahres bisher. Obwohl es so toll ist. Und deswegen tue ich mir wahnsinnig schwer, denn es ist so ganz knapp auf der Grenze zwischen einem sehr schnellen Läuft und einem Rennt.
Ja, ich pflichte dem bei. Ich pflichte dem bei. Mir geht es nämlich genau so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben in diesem Jahr, es ist ein gutes Musikjahr und ich kann jetzt schon sagen, es wird auch nicht schlechter. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesem Album ein unfassbar schnelles Läuft zu geben.
Da bin ich dabei. Das passt, das hilft uns auch ein bisschen am Ende des Jahres auszusortieren. Aber ja, tolles Album. Richtig schnelles Läuft.
Ja, richtig schnelles Läuft. Das ist ein super Album. Also wir haben gehört das Album mal von der Band I Say. Und es gab ein richtig schnelles Läuft von Jenny und ein ebenso richtig schnelles Läuft von mir.
Kommen wir von richtig tollem und politisch dringlichem Pop zu Avantgarde. Kommen wir zu Stephen O'Malley. Kennen wir als experimentellen Musiker, vor allem bekannt als Mitbegründer der Drone Doom Formation Sun O. Die hatten wir in dieser Sendung auch schon mal hier. Wenn ich mich da recht erinnere. Mehrmals sogar, ja, siehst du. Aber es ist schon eine Weile her, das letzte Album.
Ist eine Weile her, ja. Du warst sehr begeistert, das weiß ich noch.
Ja, genau. Deswegen ist mir das ja auch gleich untergekommen. Stephen O'Malley lebt mittlerweile seit langem in Frankreich, hat aber mitgeprägt das Genre des extremen Minimalismus und der klanglichen Immersion. Und genau das macht er auch hier auf seinem neuen Album Spheres Collapser. Spheres Collapser ist zwar die üblichen 45 Minuten lang, aber hat genau zwei Songs, die da auch heißen Phase One und Phase Two. Das ist schon mal sehr minimalistisch. Also da würde mir gar nicht viel mehr einfallen, was man noch weglassen könnte. Und es geht um wirklich die Erkundung von Frequenzen, die Erkundung von sehr langanhaltenden Tönen. Es geht immer um die Orgel als Instrument und um eine sehr langwierige Struktur, in seinen Worten, der Stille und des Zerfalls. Also es wird richtig schwer, rituell und ja, sein Solowerk hier ist auf jeden Fall sehr viel minimalistischer als alles, was wir von Sun O gehört haben zuletzt.
Ja, und ich sag noch, das erinnert mich doch an irgendwas, was ich kenne. Das hört sich doch irgendwie an wie irgendwas, was ich kenne. Und da habe ich natürlich recherchiert und siehe da, ich sag noch, das hört sich an wie Sun O ohne Gitarren. Das habe ich wirklich gedacht. Und das ist es dann auch genau am Ende ein bisschen, nämlich Sun O mit Orgel. Also wir haben es mal wieder zu tun, wie ich es so, wie ich sie ja so liebevoll nenne, mit einem von den Bekloppten.
Auf jeden Fall. Also wenn das nicht Avantgarde ist, weiß ich auch nicht. Das war, ich musste immer zwischendurch denken, das ist so, wenn du heute nochmal diesen Hurz-Sketch drehen würdest, das ist so ein Genre. Wo du nochmal nachdenken musst, ist das Kunst? Ja, doch.
Ja, also ich sag mal so, Stephen O'Malley hat sich der guten alten Pfeifenorgel angenommen, um Dinge zu klöppeln. Also ab in die Schweizer Kirche in Lausanne. Das Album ist aufgrund der Tatsache, dass es nur ein Instrument gibt und dass es sich um Drone handelt, natürlich sehr reduziert, hast du ja gerade schon gesagt. Wir haben es hier also mit extrem langen Klangflächen zu tun. Das ist ja bei Sun O auch nicht anders. Und natürlich auch mit sehr minimalen Veränderungen das Ganze. Also die unterliegen sehr minimalen Veränderungen, die ganzen Geschichten. Das ist bei Sun O auch so und es führt natürlich auch zu einer sehr starken räumlichen Resonanz und damit haben wir es hier auch zu tun auf diesem Album, also mit sehr langen Tönen, die samt und sonders auf der Pfeifenorgel gespielt werden und die langanhaltend sind. Im Laufe der Zeit aber immer mal wieder so ein bisschen die Harmonien verschieben und natürlich, wie sollte es anders sein, mit einer enormen Lautstärke. Und aufgrund des Raumes, in dem sich das alles befindet, auch mit einer enormen Resonanz natürlich, weil Kirche, Resonanz, ne? Mhm. Und die Geräusche, die diese Orgel erzeugt, werden diese ganzen Sachen natürlich auch an die Orgel zurückgegeben. Und so werden sowohl der Raum als auch die Orgel zum Resonanzraum füreinander. Und dann passiert das, was bei den Mitgliedern dieser Band immer passiert. Es geht an die Grenzen des Hörbaren, an die Grenzen des Raumes, an die Grenzen des Körpers. Das ist natürlich wie immer unfassbar groß am Ende, ne? So, das wird immer sehr laut. Ja, wenn einer der Sun O-Menschen was macht, da muss man sich halt darauf einlassen, wie immer bei Sun O. Das ist nichts für ungeduldige Menschen, wirklich nicht. Aber es ist wie immer, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist faszinierend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es zuerst über meine Anlage gehört, über die ganz normale HiFi-Anlage, die ich hier habe und dachte erst so, WTF, was zur Hölle, was hat sie sich denn dabei wieder gedacht, habe ich mir so überlegt.
Das Gleiche dachte ich mir selbst.
Und dann habe ich es über Kopfhörer gehört und dann habe ich gemerkt, ach guck mal, das ist ja einer von den Bekloppten. Und dann war ich auch schon wieder also handzahm und war schon wieder glücklich und mit mir der Welt im Einklang, weil am Ende des Tages ist es natürlich, man merkt einfach, wo er herkommt und man merkt, dass er Teil dieser Band ist und im Grunde genommen, ich will jetzt nicht sagen, dass es Sun O mit Orgel ist, aber ja, so ein bisschen könnte man schon auf die Idee kommen. Es ist in Nuancen vielleicht ein bisschen anders, aber die Idee, die Kirche und die Orgel sozusagen Lautstärke technisch gegeneinander antreten zu lassen, wenn man so will. Das ist schon, ja, kann eigentlich nur von Sun O kommen, so eine Idee. oder von einem Mitglied dieser Band, in dem Fall eben Stephen O'Malley. Also ja, ich war im Nachhinein gar nicht so abgeschreckt, wie man vielleicht denken könnte, sondern war eher fasziniert von dem Ganzen.
Ja, ja, so ging es mir am Anfang auch und ich habe es genauso falsch gemacht, in Anführungszeichen, es erstmal ganz normal über normale Lautsprecher zu hören und dann denkst du halt nur, das ist halt Drone, das dröhnt so vor sich hin. Aber wenn man irgendetwas hat, was eine bisschen mehr Musikqualität bieten kann, dann hört man erstmal, wie sehr er den Raum auskleidet, ne? Wie sehr man auch so einen Raum, gerade eine Kirche, erleben kann akustisch, was da eigentlich alles passiert. Aber das ist so subtil. Das kannst du nicht durch Handy-Lautsprecher hören, das kannst du nicht durch irgendwelche komischen In-Ear-Dingsies hören. Dann brauchst du wirklich, du brauchst ein bisschen Musikliebhaber-Equipment, um da reinzukommen. Ist natürlich auch hervorragend produziert, um genau das irgendwie rauszuholen. Dann wird es richtig spannend, aber da muss man, braucht ein bisschen Sitzfleisch. Also allein schon die 22 Minuten am Stück zu hören, in denen, beim ersten Mal durchhören, dachte ich so, gefühlt waren so 3 Veränderungen in 22 Minuten. Stimmt natürlich nicht, ne? Völlig unfair. Aber muss man sich darauf einlassen, aber dann bekommt man was zurück. Wenn ihr so verrückt seid wie wir, lohnt sich das definitiv, mit seinen guten Kopfhörern mal reinzuhören.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss die Musik schon sehr nah an sich dran haben. Mhm. So, weil das ist ja keine Musik, wo es um ganz viele Details geht, sondern es ist ja eine Musik, wo es wirklich um diese Resonanzen geht. Und ich glaube, da ist ein Kopfhörer besser geeignet als irgendwas, du kannst einfach dieses Erlebnis nicht haben, wenn du das über normale Boxen hörst, also weil du das einfach nicht so laut drehen kannst. Nun würde ich dazu um Gottes Willen nicht auffordern, den Kopfhörer laut zu drehen, um Himmels Willen, aber es ist trotzdem näher dran einfach an den Ohren.
Ja, ja, und du hast ja auch schon gesagt, ne, das ist wirklich ein körperliches Erlebnis und das soll hier auch erzeugt werden, genau. Das merkt man. Das ist wirklich, das wird so ein richtig physikalisches Phänomen, das löst sich eigentlich aus dem Genre Musik und wird vielmehr zu so einer akustischen Installation, möchte ich schon fast sagen. Und diese Idee irgendwie, dass alles von Ordnung in Chaos übergeht, dass dieser Zerfall, den er da beschreibt, dass man merkt das dann, aber das ist wirklich sehr, sehr körperlich. Gar nicht. Also ganz anders, wie die meisten Leute Musik hören. Mhm.
Auf jeden Fall.
Ich hatte auch das Gefühl, liegt vielleicht auch daran, dass es halt sich wirklich so lange hinzieht, dass meine Zeitwahrnehmung komplett zerschossen wird. Also ich wusste irgendwann gar nicht mehr, wo ich eigentlich bin. Das ist aber auch schön,
ja.
Weil das so was Meditatives hat, einfach, wenn du die Augen zumachst, diesen Kopfhörer aufhast und es dröhnt einfach und du hörst diesen Raum und du spürst diese Atmosphäre, das ist wirklich eine Erfahrung. Ja, nee, ist schon eine sehr, sehr spannende Idee.
Ja, ist wieder so Musik wie Swans auch, ne? Wo man danach orientierungslos durch den Raum läuft einfach, weil...
Wirklich?
Ja.
Stehst auf, laufst gegen die Wand, auf jeden Fall. Dinge, an denen man Spaß hat, das ist herrlich.
Ja.
Und das Album ist auch in diesem Jahr erschienen, im Jahre 2026. Das heißt, wir bewerten es auch auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, auch dieses Album bekommt von mir ein sehr, sehr wohlgemeintes Läuft.
Ja, auch da bin ich dabei. Das ist ein Schritt zu viel Avantgarde für mich und ein Album des Jahres, aber hervorragend. Sehr coole Idee. Sehr, sehr coole Idee, sehr cooles Erlebnis auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Also, Spheres Collapser von Stephen O'Malley bekam ein schnelles Läuft von Thorsten und ein schnelles Läuft von mir.
So nämlich.
Und damit geht es weiter zur Philosophie, wo wir hingehören an diesem Punkt der Sendung. Mhm. Und heute sprechen wir über Natur, Maß und Grenzen. Mhm. Ja, das ist natürlich auch einfach ein wichtiges Thema gerade, ne? Eine ökologische Krise nach der nächsten. Auf der anderen Seite irgendwelche sehr technologisch optimistischen Menschen, soziale Krisen. Und wir werden uns unserer Grenzen immer mehr bewusst. Nicht einfach.
Nee, nicht einfach. Aber erstmal müssen wir ja mal vielleicht gucken, wie immer in der Philosophie, müssen wir ja erstmal schauen, die grundlegenden Dinge.
Was gibt worüber es? Reden wir einfach?
Genau, eigentlich. Worüber reden wir hier eigentlich? Weil wenn wir jetzt mal erstmal anfangen, was sind denn Grenzen überhaupt? Bevor wir mal zu Maß und Natur kommen. Was gibt es denn überhaupt für Grenzen? Welche haben wir denn da? Und die krasseste Grenze, die wir eigentlich haben, ist unser Leben selbst. Das ist die existenzielle Grenze. Das ist ja, fängt ja mit der Geburt an. Das ist ja schon eine Grenze. Die Geburt ist eine
eigene
Grenze.
Endlichkeit, ne? Ja, achso, die Geburt genau. Ist, stimmt. Ist
ja, natürlich. Nach hinten, weil davor war ja nichts. Genau. Und der Tod ist die andere Grenze. Und dazwischen findet unser Leben statt. Und das ist halt begrenzt. Und zwar eingegrenzt von Geburt und Tod. Das ist die Grenze, einer der Grenzen, die wir haben. Das ist eine existenzielle Grenze. So. Dann gibt es natürlich auch ökologische Grenzen. Ne, hast ja gerade schon gesagt. Also wir wissen, dass der Mensch die Grenzen der Ausbeutung der Natur überschritten hat. Das wissen wir mittlerweile. Es gibt politische Grenzen und wir wissen, dass nicht alles möglich ist, gerade in der Demokratie. Ist ja klar, logisch. Es gibt aber auch Erkenntnisgrenzen, das vergessen viele auch immer wieder. Also, dass man sich der Sache bewusst sein muss und sein darf, dass wir nicht alles wissen können. Und wir wissen einfach auch nicht alles. Das ist auch wichtig, dass man das sich mal selber vergewissert, dass wir nicht übermächtig sind und dass wir nicht allmächtig sind. Das war ja in der Philosophie eine Zeit lang ganz, ganz schlimm, dass Leute wie Max Stirner oder auch Nietzsche und was weiß ich wer nicht, meinten jetzt selber so eine Art Gott sein zu dürfen. So, da hat Jaspers immer gewarnt, zu Recht. Ja, also auch das, wir sind nicht allmächtig und wir wissen nicht alles. Und wir sollten irgendwann auch mal wissen, wann Schluss ist. Das ist das ganz große die ganz große Schwierigkeit von Menschen. Das ist dieses Maßhalten eben, von dem immer ganz viele reden, ich vor allem, was auch viel mit Verantwortung zu tun hat. Denn Verantwortung heißt ja Maßhalten und heißt ja vernünftig handeln und so weiter und so fort. Mhm. Aber das sind einige Grenzen und es gibt garantiert noch viel mehr Grenzen. Vielleicht fallen dir noch welche ein, ich weiß nicht.
Nee, ich musste vor allem daran denken, dass wir, glaube ich, als Menschen einfach grundsätzlich eigentlich schon darauf angelegt sind, prinzipiell Grenzen zu überschreiten. Ich glaube, wir wären nicht so erfolgreich gewesen, jetzt so im Sinne der gesamten Menschheit, wenn wir nicht ständig unsere und anderer Leute Grenzen oder anderer Wesen Grenzen überschritten hätten, statt uns irgendwie das Maß zu halten und unsere Endlichkeit im Blick zu behalten. Also im Gegenteil, zu vergessen, dass wir endlich sind, hat uns, glaube ich, an vielen Stellen sehr erfolgreich gemacht und das mittlerweile halt zum Leidwesen des restlichen Planeten.
So ist es, ja, genau. Ja, also, wobei ja schon früher die Menschen wussten, ey Leute, das mit diesem Übermaß und dem ganzen Zeug, ne, das ist nix. Also das wusste schon der olle Aristoteles. Also wie immer, die Griechen wieder. Ne? Die Griechen wussten ja viel. Sie wussten nicht alles. Also sie haben auch viel Quatsch erzählt, aber sie wussten, dass das Maß eine zentrale Tugend ist einfach. Und gerade bei Aristoteles steht das rechte Maß im Mittelpunkt der Ethik. Und das bedeutet für ihn, zwischen zwei Extremen das angemessene Maß zu finden. Also zum Beispiel zwischen Mut und Tollkühnheit. So, und auf der anderen Seite die Feigheit und so. Wir müssen immer irgendwie das Ganze auspendeln lassen. Wir dürfen nicht überkandideln, wie man hier oben im Norden vielleicht sagen würde. Maß ist also für ihn gar kein Verzicht, sondern eigentlich eher gehört auf jeden Fall für ihn zur Kunst des guten Lebens. Das ist für ihn etwas sehr, sehr Gutes. Weil Maß halten heißt ja für viele Leute immer, da muss ich mich zurückhalten oder so. Nee, gar nicht. Aber wenn man sich mal anguckt, auf der einen Seite dieses. Ja, hier steht, also ja, Aristoteles hat Tollkühnheit, das hat es genannt, zwischen Tollkühnheit und Feigheit. Wenn das dann Mut wird, dann ist es ja okay. Dann ist es ja in Ordnung. Ja, aber man muss ja nicht alles ausreizen, sondern man muss halt wissen, wann irgendwann auch mal genug ist. Und da haben es die Menschen nicht immer so leicht mit sich selber sozusagen. Und wir überschreiten, du hast ja gerade gesagt, wir überschreiten diese Grenzen ständig. Die Natur setzt uns Grenzen und wir überschreiten sie. Das Thema taucht dann später natürlich auch bei Immanuel Kant auf, logisch, ist auch nicht überraschend. Es ist natürlich die Grenze der Erkenntnis. Ne? Der Mensch kann die Welt nur so erkennen, wie sie ihm erscheint, nicht wie sie ist. Also als Beispiel, wir können nicht Ultraschall hören. Das können wir einfach nicht. Und wir können auch nicht ultraviolett gucken. Das ist halt nicht gegeben. So, das heißt, hier wird die Grenze unseres Wissens alleine schon durch unsere, also durch die Natur unserer Sinnesorgane festgestellt. Wir können es einfach nicht. Da ist einfach eine Grenze. Und ich glaube, das haben viele Menschen auch vergessen. Die denken tatsächlich, ja, nee, also so ist das. Wir sind so
die
eine Welt Art ist so, Gott.
Wie die sehen. Ja.
Ja. Ja, wir sind so eine Art Gott. So, was wir sehen, das ist so. Und dann kommt ja noch dazu, dass viele Menschen, und das ist ja das nächste Problem, was wir sehen, ist gut. Was ich sehe, das ist ja noch viel schlimmer, weil wenn in dem Moment, wo die partikulare Erkenntniswelt zum Weltsein an sich erklärt wird, dann haben wir noch ein größeres Problem. Das kennen wir aus der heutigen Zeit natürlich auch. So, und in der modernen ist die Maßlosigkeit eigentlich mittlerweile fast das Normale geworden, weil die Moderne kennt eigentlich gar kein Maß mehr. Nur wir haben so oft von Albert Camus gesprochen und das Motiv der Grenze, was das für eine wichtige Rolle für ihn ja auch spielt, besonders in L'Homme Révolté, also der Mensch in der Revolte, nicht? Weil die Revolte für ihn ja nur dann legitim ist, wenn sie Grenzen anerkennt und eben nicht in den Terror kippt zum Beispiel. Ja, bei Camus sagt der Mensch nein, aber das heißt erstmal bis hierhin und nicht weiter, haben wir schon so oft gesagt. Revolte heißt sich wehren gegen Unrecht, heißt aber nicht neues Unrecht begehen. Er hat mal gesagt, wenn auch nur ein Mensch bei irgendeiner komischen Revolution oder sonst was ums Leben kommt, sein Leben verliert oder ihr Leben verliert, das ist dann schon zu viel. Dann ist es das schon nicht wert. Recht hat er. Weil das ist dann maßlos. Ja, wir haben kein Maß, was die Natur angeht. Wenn wir uns das mal angucken, Klimawandel, Ressourcenverbrauch, wir kommen immer mehr an die planetaren Grenzen auch, an das, was die Erde überhaupt noch verkraften kann. Und dann wird die Frage natürlich für uns alle auch dann irgendwann mal existenziell. Also nicht nur die existenzielle Frage zwischen Geburt und Tod, sondern was ist hier eigentlich mit diesem Planeten? Wir haben zwar enorme Möglichkeiten, aber die Natur reagiert natürlich auch auf unsere Maßlosigkeit. Und das merken wir. Ich sag mal am Ahrtal. Zum Beispiel, ne? Unwetter, die immer mehr werden. So. Also, das ist schon krass, dass wir einfach auch einfach weitermachen und weitermachen und weitermachen und das Maß völlig verloren haben, einfach. Ja. Auch in der Philosophie findet das überhaupt nicht statt. Das gar nicht mehr.
Gar nicht mehr, meinst du? Ja. Aber wir haben in der Geschichte immer wieder jede Menge Gedanken dazu gehabt. Für mich ist das Kernproblem im Moment, oder was ist im Moment grundsätzlich mit der Menschheit, genau dieses zwischen individueller Freiheit, die wir ermöglichen wollen, die uns gerade heute ja auch unheimlich wichtig ist und die jeder Mensch irgendwie hat, so ein Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung, aber halt der Notwendigkeit auch kollektiver Selbstbeschränkung. Wir müssen eigentlich zusammen Maß halten. Was das richtige Maß ist, handeln wir ja auch dauernd zusammen aus. Also total schwierig, ja eigentlich alleine festzustellen, wo das Maß liegt, für alle möglichen Dinge. Genau, du hast schon Aristoteles erwähnt. Meine Stoiker, haben das im Grunde zu einer Übung gemacht. Genau. Also gar nicht als, es gibt das eine richtige Maß, sondern dieses richtige Maß zu finden, besser daran zu werden, das zu finden. Das ist eine ganz wichtige Übung für die Vernunft und im Grunde eine Disziplin schon der Vernunft, um irgendwie so einer der Seelenruhe näher zu kommen und ein gutes Leben zu führen. Ne? Und es kann natürlich auch viel konkreter werden. Ich gucke immer auf unsere Lieblingsphilosophen gerne, was unsere Themen angeht, wie Karl Popper und Hannah Arendt, die natürlich auch, also wo ganz klar ist, dass die Grenzen geschaffen werden müssen. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Man muss Grenzen schaffen, um Freiheit zu ermöglichen. Bei Hannah Arendt ist es eher Grenzen schaffen, um politisches Handeln zu ermöglichen. Oder bei Papa halt Grenzen schaffen, um Toleranz zu ermöglichen, ne? Und die Grenze da zu ziehen, wo halt dann Intoleranz beginnt, haben wir auch schon drüber gesprochen in der Sendung. Und ich finde, das gilt sowohl für die großen Themen, für den Klimawandel, ne? Dass wir da die Grenzen ziehen, wo unsere eigene Freiheit bedroht wird durch unser Übermaß, durch unser Überschreiten von Grenzen. Und das Gleiche gilt eigentlich auch im Kleinen für uns selbst und jeden Tag. Wo ich selbst für mich nicht Maß halte. Also sei es, keine Ahnung, vom Zuckerkonsum bis zum weiß ich nicht was. Insgesamt, wenn ich mir die richtigen Grenzen setze, dann bin ich frei. Ohne Grenzen bin ich nicht frei. Das fühlt sich vielleicht kurzzeitig so an. Aber dann laufe ich in eine Welt, in ein Leben, das viel schlechter ist, als wenn ich mir die richtigen Grenzen gesetzt hätte.
Genau, weil wenn du dir keine Grenzen setzt, dann bist du ja wieder absolut unterwegs.
Ja, genau. Ja,
das ist ja klar.
Spielst du Gott, dann überschreitest du alles und dann läuft es ins Extreme.
Genau,
und,
gib mir das alles. Ja, genau. Es gibt nur ein kleines Problem an der ganzen Geschichte und da sind wir Europäer natürlich wieder ganz groß drin. Nicht mittlerweile auch die US-Amerikaner und alle, der ganze nördliche Welt-Erdball eigentlich. Ich kann natürlich nicht hingehen und sagen, ja, lieber indischer Mensch, lieber chinesischer Mensch oder lieber afrikanischer Mensch aus einem afrikanischen Land, es tut uns furchtbar leid. Ihr habt Pech gehabt, ne? Erst haben wir euch unterdrückt, dann haben wir euch ausgenutzt und dann haben wir euch schlecht behandelt und misshandelt.
Getötet, verschleppt.
Getötet, verschleppt. Und jetzt dürft ihr leider auch unseren Wohlstand nicht haben. Ja, ich weiß, ist blöd. Wir haben alle lange Zeit vom Auto profitiert und vom Individualverkehr. Ihr dürft den leider nicht mehr haben. Das ist schwierig. Weil wenn die, natürlich heutzutage, die Menschen haben alle Internet und mindestens Fernsehen und noch mehr, die sagen sich natürlich auch, naja, das ist mir doch egal. Also entschuldige bitte mal, ich will das jetzt auch haben. Und das denen zu erklären, kannst du eigentlich nicht. Das ist moralisch eigentlich nicht möglich. Das ist ganz schwierig. Also schwer
stimmt,
mit dem Maß.
Ja.
Das ist echt schwer.
Stimmt, stimmt. Es gibt natürlich auch Länder, die davon quasi schon lernen und ein paar Stufen überspringen. Und das finde ich wiederum spannend, dass teilweise, also China ist, glaube ich, in Teilen ein Beispiel, wobei da uns ja nicht so viele Dinge erreichen wirklich, wie es tatsächlich vor sich geht. Aber in Teilen von Korea, glaube ich, und wo ist es denn noch? Es gibt ein paar Länder, die ich will nicht sagen hinter uns, aber quasi technologisch hinter uns gestartet sind, die aber ein paar von unseren Fehlern nicht mitgemacht haben und uns deswegen in vielen Bereichen auch einfach in Wohlstand auch überholt haben und technologische Reife überholt haben, was nicht unbedingt immer eins zu eins miteinander zusammengehören muss, aber die uns in beiden überholt haben in dem Fall, das ist dann auch wieder spannend. Also und vielleicht auch in Nachhaltigkeit überholen können. Also in elektrischen Verkehrsmitteln kann man uns definitiv leicht überholen in Deutschland, würde ich sagen. Und das haben so einige Länder geschafft.
Ja, wobei man da natürlich sagen muss, natürlich auch einfach, wenn man in der Diktatur lebt, ne? Da kannst du natürlich auch besser und schneller handeln, was solche Sachen angeht.
Ja gut, Norwegen hat das auch ohne Diktatur
geschafft. Ja klar, Norwegen ist ja auch ein gutes Beispiel für alles Mögliche. Mhm. Aber weil du gerade das Beispiel China gebracht hast, die haben das halt, machen das halt auf Kosten von Menschen. Das ist auch maßlos.
Mhm. Ja. Ja? Ja, genau. Das sind andere Arten von maßlos.
Das geht halt auch nicht.
Ja. Nützt halt alles nichts mehr, wenn wir wirklich so viel schneller als gedacht, also noch viel schneller als gedacht, auf ein schlimmes Ende zu laufen, hilft es eigentlich nichts mehr, als uns zusammenzureißen und global zu handeln. Nach den Erfahrungen während der Corona-Pandemie glaube ich nicht mehr dran, dass wir das jemals schaffen. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Eben. Ne? Genau. Und nicht nur Kant hat ja von einem so weltumspannenden, ja, nicht Staat, aber so von ganz vielen Staaten, die sich zusammentun, zu einem großen Weltdings, zu einer großen Weltregierung sozusagen geträumt, sondern auch Camus war da ganz groß drin. Der ist näher an Kant, als viele denken. Also da werde ich auch mal noch das ein oder andere Wort zu schreiben müssen, irgendwann nochmal. Camus ist ganz nah dran an Kant. In vielerlei Hinsicht. Ja, und ich glaube, dieses mit der Mensch ist ein endliches Wesen ist ganz interessant. Also Hannah Arendt hat ja immer die menschliche Gebürtigkeit betont, Marquardt hingegen eher die Sterblichkeit. Ne? Und beide sind ja zu der Erkenntnis, zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen sozusagen in ihrer jeweiligen Welt, möchte ich mal sagen. Marquardt ganz klar, ne, der ja immer gesagt hat, der Mensch hat einfach auch gar keine Zeit für diesen Unsinn. Mit seiner Endlichkeit. Sein Leben ist begrenzt. Ja, so insofern hat er auch keine Zeit für Grenzenloses eigentlich. Da hat er natürlich recht. Das ist sehr klug. Wir müssen uns dieser Sache nur mal bewusst werden. Dass wir nur eine gewisse Zeit auf der Erde sind und dass wir eine Verantwortung haben. Da sind wir wieder beim Thema Verantwortung für die, die noch kommen. Oder jünger sind als wir. Nicht wahr? Wir haben ja nicht nur eine Verantwortung für unser Leben hier im Hier und Jetzt. Sondern wir haben ja auch eine Verantwortung für die Menschen, die noch ganz jung sind jetzt. Unser Verhalten hat ja Einfluss auf diese jungen Menschen. Weil die müssen den ganzen Mist ja ausbaden. Ne?
Ja.
Also insofern, es gibt genügend Gründe, Dinge zu tun. Und man kann, wenn man will. Es geht. Weisheit ist halt nicht alles auszureizen, sondern wissen, wann genug ist. Wir müssen mal langsam auch wieder die eigenen Erkenntnisgrenzen akzeptieren lernen. Wir müssen die ökologische Krise ist auch ein philosophisches Problem, weil wir da auch das Maß verloren haben. Wir haben das Maß des Lebens, ist es vielleicht, ja, ergibt sich vielleicht aus der Endlichkeit des Lebens. Da hat Marquardt schon recht. Ne? dass das endliche Leben zwingt uns eigentlich, Prioritäten zu setzen. Und gerade im Moment wäre es an der Zeit, ganz viele Prioritäten zu setzen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und man kann das sehr wohl alles machen in dem Staat, in dem wir jetzt leben, mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Man muss nicht warten auf irgendwas Großes, auf irgendeine komische Erlösung. Und glaubt mir, auch die Leute, die glauben, dass die AfD irgendwas regeln würde, nie, wird sie nicht. Jedenfalls nicht in unserem Sinne. Also nicht im Sinne der Menschlichkeit und nicht im Sinne der Menschen. Hundertprozentig nicht. Also von daher müssen wir uns zusammenreißen. Da hat Volker Wissing, er hat recht, wir müssen uns zusammenreißen. Alle von uns.
Ja.
Uns unserer Verantwortung mal wieder bewusst werden.
Mhm.
Das machen Menschen viel zu selten. Deswegen gibt es ja diesen ganzen Technikquatsch auch. Das rege ich mich doch wieder auf. Wirklich, weil es nämlich, KI gibt es nur deswegen, weil die Menschen keine Verantwortung mehr tragen wollen. Weil sie sagen, oh, die macht das schon viel besser als ich. Guck dir die VAR im Fußball an. Was macht denn der VAR? Er nimmt, entreißt den Schiedsrichtern die Verantwortung. Die müssen gar nicht mehr richtig entscheiden. Tun sie auch nicht mehr. Die denken halt einfach, ja, pff, der VAR wird es schon richten. Womit sie ja im Prinzip auch recht haben, sozusagen. Nur der macht natürlich auch Quatsch, weil da sitzen ja auch wieder Menschen, die Bilder gucken und so weiter und so fort. Aber egal. Es geht darum, mal wieder die Verantwortung, das ist unsere geheime Superkraft, raus aus der Verantwortung. Das können wir am allerbesten. Ganz für nichts verantwortlich sein, das ist wirklich das, was wir am besten können.
Was wir am liebsten hätten.
Ja,
weil
genau.
Am Ende kommt man ja doch nicht raus und jemand anderes übernimmt Verantwortung, das wollen wir auch nicht. Du hast völlig recht, das ist quasi der große Aufruf am Ende des Ganzen. Ne?
Ja.
Wir müssen Verantwortung übernehmen und im Sinne von können wir auch revoltieren.
Mhm.
Da gibt es gerade eine Menge für.
Genau, genau. So ist es. Und zwar maßvoll revoltieren, auch wieder.
Mhm.
Na, nicht das Ganze übersteigern, das ist auch nicht gut. So, maßvoll ist ein gutes Stichwort für das, was jetzt kommt, nämlich Bier, oder?
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob viele Leute Bier und maßvoll zusammen in einen Satz haben wollen.
Ja, wäre aber wichtig.
Finden wir, stimmt.
Ja. Und in diesem
ist auch nicht verkehrt.
Deswegen würde ich in diesem Zusammenhang sagen, Bier. Schöner Plop. Wir sind beim Helles, genau wie letztes Mal. Diesmal allerdings von der Brauerei aus Bolten in Korschenbruch. Oder Korschenbruch vielmehr. Eine sehr alte Brauerei aus dem Niederrheinischen, deren Geschichte bis ins Jahr 1266 zurückreicht und somit die älteste Altbierbrauerei der Welt ihres Zeichens ist. So, wir haben es also genau wie letztes Mal mit Helles zu tun, diesmal nicht von Barre, sondern von Bolte. Ne? Also nicht aus dem Westfälischen, sondern aus dem Niederrheinischen. Wir haben es mit, keine Ahnung, Grad Plato zu tun. Wir haben es mit Alkoholgehalt zu tun, das kann ich gleich sagen. 4,9 Alkoholvolumenprozente. Genau. Wir haben es mit einem Bügelverschluss zu tun. Wie viel Hopfenbittere das Ganze hat, weiß ich nicht. Aber wir haben es mit Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt zu tun, das weiß ich. Ach, für so ein Helles ist das aber ein schicker Schaum.
Ja.
Feinporig.
Ich fand auch eine sehr feine Kohlensäure irgendwie, ne? Das ist so.
Stimmt.
Sehr klein, wie sagt man, kleinperlig?
Ja.
Sowas in der Art.
Mhm. Wieder muss ich das Label loben, also das Emblem, ne?
Mhm.
Dieses Etikett, was sie da drauf haben, sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut. So, dann wollen wir das schöne Bier mal verriechen. Es ist hell, macht seinem Namen alle Ehre sozusagen. Wir haben es also mit hellem Bernstein zu tun.
Ja.
Ja, ich muss erstmal durch den Schaum durch hier. Also der Schaum ist wirklich toll.
Ja. Es ist auch sehr mild in der Nase. Also.
Ja, wie so ein helles eben ist, ne?
Ja. So eine leichte Süße und leichte Blumigkeit. Und
ja. Genau.
Vielleicht noch so ein klein bisschen Brot.
Ja.
Aber alles sehr.
Ein bisschen Mischbrot, ne?
Hm, genau.
Oder wie sagt ihr, Graubrot?
Ich glaube, beides ist hier geläufig, ja.
Ja. Das ist da schon drin. Mhm. Und so ein leichter, wie sagt man, Frucht, so eine Fruchtnote.
Mhm.
Jetzt, wo der Schaum ein bisschen weniger wird, wird es auch ein bisschen intensiver, schön. Ja, Blumenwiese, fruchtig, ein bisschen Mischbrot, Graubrot, wie auch immer. Wie so ein helles eben so ist. Also ist erstmal schön. Also gefällt mir erstmal. Mhm. Ja, dann glaube ich, müssen wir mal probieren, wa?
Auf jeden Fall.
Ja, dann Prost.
Prost.
Ah, interessant. Das ist aber doch anders als das Barre.
Auf jeden Fall, ja. Wirklich anders. Aber es ist sehr schön malzig.
Ja.
Und so weich.
Ja, weich und auch so ein, die Hopfigkeit kommt ganz gut durch, finde ich.
Ja.
Es ist ein Hauch hopfiger als Barre. Findest du nicht?
Ja. Aber nur ein Hauch.
Ja, aber ich finde, die bittere ist schon spürbar. Nicht?
Ja. Ja. Also spürbar ja, aber doch sehr, sehr zurückhaltend.
Und süß vorne an der Zunge, an der Zungenspitze. Mhm. Interessanterweise, die Frucht ist genau wie in der Nase, also die ist da, aber sie ist nicht stärker da, wenn man es verkostet. Mhm. Also bei dem letzten Bambarre hatten wir die Frucht ja eher im Antrunk und nicht so in der Nase, in der Blume. Das ist, oder im Bouquet, wie auch immer man das nennen möchte. Jetzt ist es tatsächlich so, genau so, ne? Das ist genau was man gerochen hat, das bekommt man auch. Finde ich.
Ja.
Und stimmt, du hast
das
recht.
Ist nicht schnell wieder weg.
Eine sehr angenehme Kohlensäure, die ist sehr, die ist sehr gut zu einem. Und sehr weich, ja, ja. Mhm. Spannend.
Ja, also es lädt auf jeden Fall auch ein.
Ja, unbedingt. Das ist auf jeden Fall ein dynamisches Bier. Das ist kein Bier, also wo du dich lange mit hinsetzt und was sehr komplex ist und was sehr, das ist ein sehr dynamisches Bier. Das ist ein Bier, was getrunken werden will. Ja, was machen wir damit?
Ja, das ist jetzt die schwere Frage, ne? Das ist irgendwie so nett, dieses Bier.
Ja, das ist für Helles ja auch, soll ja auch so sein, ne? Soll Helles ja wohl auch sein. Also das soll wohl nett sein. Also, ja, also ich finde es wirklich angenehm. Ich finde es schön. Ich kann mir vorstellen, davon 2-3 Bierchen zu trinken. Passt gut zu leichten Sachen, würde ich sagen. Und deswegen, also mal gucken, wie viel haben wir da? 7.
Also ich bin irgendwie bei 4. Ich mag es gerne, aber es ist nicht so besonders.
Ja, 4 ist ja auch über die Hälfte. Jetzt hat man natürlich letzte Woche dem Barre 5 gegeben, soweit ich mich erinnere. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ja, das fand ich jetzt aber auch nicht weltbewegender. Also ich finde sie beide okay. Dann müsste ich jetzt entweder das Barre auf 4 runterstufen. Sozusagen. Ja, ich finde sie beide okay. Die sind beide in Nuancen noch so ein bisschen unterschiedlich. Aber es sind 2 helle und helles ist halt, wie es ist. Das fordert dich nicht. Das will getrunken werden. Ist sehr dynamisch. Ja, so 4 finde ich schon angemessen, ja. Mhm. Also.
Ja, das passt.
Dann haben wir das Helles, heißt es, von Boltons probiert, von der Boltons Brauerei. Hell und frisch soll es sein, na dann. Das ist es auf jeden Fall. Und es gab 4 Punkte von Jenny und 4 Punkte von mir. Und mit was? Mit Recht. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder viel Musik, viel Philosophie und ein bisschen Bier.
Genau, so wie immer. Nächste Woche hören wir The Clockworks mit The Entertainment. Dann haben wir noch die Cardinals mit Masquerade. Und wir sprechen über Muße und Leere, bevor es für alle, die uns im Internet hören, um ein Barre Keller 1842 geht.
So nämlich. Und ihr liked uns. Ihr liked uns, wo ihr nur könnt, egal wo. Also das hilft uns einfach. Ne? Das ist halt, solange es diesen Algorithmus gibt, unterliegen auch wir diesem Quatsch. Und deswegen ist es gut für uns, wenn ihr uns besternt. Noch besser ist natürlich, wenn ihr uns kommentiert. Aber besternen ist sehr, sehr cool. Das finden wir sehr, sehr cool, egal wo. also bei Apple Podcast oder bei Spotify, Deezer, was weiß ich, wo man uns überall hören kann halt, ihr wisst schon. Damit habt ihr auf jeden Fall erstmal die Woche zu tun und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.